Für wen betest du? Darum dreht sich's heute in dieser letzten Einheit der Predigtreihe. Heute ist sozusagen Finale, wenn man so will, hier, wo es in mehreren Sonntagen darum ging, zu sagen, was um alles in der Welt hat mein persönlicher Glaube an Jesus mit diesem politischen System im Bundestag zu tun? Wie passt das Ganze zusammen? Und so ging es um verschiedene Dinge, die wir eben hatten. Ein Gleichnis vom Senfkorn, zu sehen, wow, Gottes Vorstellung und Jesu Vorstellung von Macht und sein Königreich, es funktioniert ganz anders als ein politisches Königreich. Carsten hat uns mit hineingenommen in Jeremia 29, wo Leute am Ende der Welt gefühlt gesagt bekommen, sucht das Beste der Stadt, in der ihr zu Hause seid, obwohl es nicht euer Zuhause ist. Es ging im Römer 13 darum, sich den staatlichen Mächten unterzuordnen und wo das vielleicht auch seine Grenzen hat. Und hier so kurz nach der Bundestagswahl hat er es darum zu sagen, hey, wie behalten wir die Einheit durch Jesus trotz ganz unterschiedlicher, auch politischer Meinungen und Sichtweisen. Und heute, wie gesagt, Finale. Hier geht es nochmal um das Gebet für die, die Verantwortung tragen, die sie jetzt entweder bekommen oder schon eine Weile haben. Und der Abschnitt, in den ich dich heute mitnehmen möchte, kommt aus dem Neuen Testament, 1. Timotheus 2, die Verse 1 bis 6. Und wie so oft ist es ganz geschickt, nochmal zu wissen, wer kriegt es zuerst geschrieben? Wer sind die Ersten, die das hören? Wir sind nicht die Ersten, wir sind vielleicht die Dritten, Vierten, Fünften in der Reihenfolge. Aber so, als Erster bekommt es dieser Kerl gesagt, der Timotheus heißt. Er ist ein junger Mitarbeiter von Paulus, er ist sozusagen ein Juniorpastor. Er ist in dieser Stadt hier, die rot eingekastelt ist, Ephesus. Vielleicht erinnerst du dich aus dieser Predigtreihe zu Epheser 4, so Frage nach Einheit, genau um die Gemeinde, an die Paulus früher geschrieben hat, zu der hat er den Timotheus geschickt. Dort sollte der für ihn nach der Gemeinde gucken. Da war alles Mögliche los und er so, Timotheus so an seiner ersten Stelle. Und Paulus ist wie sein Mentor, der ihn begleitet und ihm immer wieder hilft hier, was mache ich in dieser Gemeinde mit all ihren Herausforderungen. Und so geht es in diesem ersten Timotheusbrief eben um eine Reihe von Fragen, wo es gerade spannend ist. Und das erste Thema, bei dem es gerade bei den Christen in Ephesus so spannend dahergeht, um die geht es heute. Ich lese dir diese Verse vor nach der Übersetzung der Basisbibel. Und da heißt es, das Erste und Wichtigste, wozu ich die Gemeinde auffordere, ist das Gebet. Es ist unsere Aufgabe, mit Bitten, Flehen und Danken für alle Menschen einzutreten, insbesondere für die Regierenden und alle, die eine hohe Stellung einnehmen, damit wir ungestört und in Frieden ein Leben führen können, durch das Gott in jeder Hinsicht geehrt wird und das in allen Belangen glaubwürdig ist. In dieser Weise zu beten ist gut und gefällt Gott, unserem Retter. Denn er will, dass alle Menschen gerettet werden und dass sie die Wahrheit erkennen. Es gibt nämlich nur einen Gott. Und es gibt auch nur einen Vermittler zwischen Gott und den Menschen. Den, der selbst ein Mensch geworden ist. Jesus Christus. Er hat sein Leben als Lösegeld für alle gegeben. Und hat damit zu der von Gott bestimmten Zeit den Beweis erbracht, dass Gott alle retten will. Von der ganzen Menge an Themen, die den Timotheus und seine Gemeinde beschäftigen und die Paulus angeht, das erste Thema, das so ganz oben auf von Paulus liegt, ist eben das Gebet. Ihr als Epheser, ihr als Gemeinde in Ephesus, es ist Priorität, dass ihr betet. Nochmal diese anderthalb Verse, das erste und wichtigste, wozu ich die Gemeinde auffordere, ist das Gebet. Es ist unsere Aufgabe, mit Bitten, Flehen und Danken für alle Menschen einzutreten, insbesondere die Regierenden und alle, die eine hohe Stellung haben. Betet für die, die Verantwortung haben. Zur damaligen Zeit, wenn man noch mal kurz hier so ein bisschen guckt, die Karte noch mal geschwind zurückgeht, sie sind in Ephesus zu Hause. Ephesus ist die Hauptstadt, von der Provinz. Also das Römische Reich, einmal ums Mittelmeer rum. Hauptsitz, so die zentrale Filiale von diesem Laden, Rom, Kaiser Nero, den hat er vor Augen. Und genauso ist aber Ephesus die Hauptstadt von einer Provinz. Da gibt es sowas wie einen Statthalter. Wenn du dich erinnerst an die Ostergeschichte, wo Pontius Pilatus als der Statthalter hier beschrieben wird, genau so eine Nase gibt es auch in Ephesus. Die haben sie immer mal wieder hier von Weitem vielleicht so vor Augen. Bis hin zu den Beamten, mit denen sie es Tag für Tag auf dem Amt eben zu tun haben. Betet für alle Menschen, insbesondere für die Verantwortlichen und Herrschenden, den Kaiser in Rom, den Statthalter in Ephesus, die Beamten, mit denen ihr es immer wieder zu tun habt. Betet für diese Menschen, die das wahnsinnig nötig haben. Weil das Ding ist, ganz ehrlich, das römische System juckt sich nicht besonders an diesem Glauben von Christen und dem, wo das Ganze aus Israel herkam. Die haben ein ganzes Arsenal an Gottheiten gehabt. Und der Kaiser, der hat sich verhalten, als wäre er selber Gott. Und dann kamen die Christen daher, die haben gesagt, Jesus ist der Herr. Also diese eine Autorität, über der keine steht. Und da war richtig Feuer in der Hütte. Ja? Da war richtig was los. Und dann kommt es dazu, für diese Leute zu beten, die sich nicht für Gott interessieren, die sich selber für Gott halten, die korrupt sind wie Sau, wo Ungerechtigkeit zum Tagesprogramm gehört, betet für die. Wie schon gesagt, auf dem Gebetszettel, den du vielleicht selber führst, sei es wirklich auf Papier oder digital oder in deinem Kopf, oftmals sind es doch eher Menschen, die uns irgendwie nahe stehen, die man entweder Tag für Tag sieht, zu Hause, im Geschäft, in der Nachbarschaft oder für die man semi-bekannterweise betet, vielleicht sogar für die Verschleppte im Gaza noch ein Bild vor Augen hat. Es sind irgendwie Leute, zu denen eine Beziehung da ist, die dir persönlich wichtig sind, weil sie dir eben als Familienmitglieder, als Freunde, als Kollegen irgendwo nahestehen. Auf dieser Dartscheibe sind die nicht so wahnsinnig weit weg. Und jetzt macht Paulus plötzlich hier den Fokus so weit auf, dass er sagt, betet für die, zu denen ihr eigentlich keinen Bezug habt, die Auswirkungen auf euer Leben haben, aber für die ihr eigentlich ja keine so richtige Beziehungsbeschreibung habt. Und wenn man das so guckt, ganz ehrlich, das runtergebrochen, übertragen gesagt zu bekommen, betet für die, die im Rathaus sitzen, die in Stuttgart im Landtag zu Hause sind, die in Berlin im Reichstag wirken oder die sogar in Brüssel arbeiten. Ganz ehrlich, wo ist Brüssel? Wo ist es? Wenn man das hier auf einer Karte irgendwo hier mit dem Pin hier suchen müsste, wäre spannend, wie viele Kilometer wir im Schnitt daneben liegen. Brüssel ist ganz weit weg gefühlt, nicht nur geografisch. Und doch haben sie Auswirkungen. Und das ist das, was Paulus dir und mir sagt hier. So, die Verantwortlichen im Rathaus in Stuttgart, in Berlin und sogar in Brüssel, selbst wenn die Beziehung zu ihnen nicht da ist, selbst wenn sie nicht Teil deiner kleinen Welt sind, sie haben Relevanz für dein Gebet. Und es kann genauso sein, dass du das heute hörst und sagst, Martin, ganz ehrlich, meine kleine Welt ist gerade voll genug. Ich bin froh, wenn ich zum Normalbeten komme, für die, die mir nahestehen. Und keine Ahnung, was ist gerade um alles in der Welt im Rathaus los? Im Amtsblatt kannst du vielleicht hier und da ein bisschen was lesen davon, aber was ist im Rathaus los oder im Landtag? Ich habe keine Ahnung. Aus Berlin kriege ich es medial mit. Aber Brüssel? Wo ist Brüssel? Spürst du das? Das widerspricht diesem Dartscheibensystem. Gebet für die, die mir nahestehen, das funktioniert viel einfacher. Die erinnern mich auch dadurch, dass es sie gibt und wir über den Weg laufen. Aber Rathaus, Stuttgart, Berlin, Brüssel. Das ist eine ganz andere Geschichte. Und um ehrlich zu sein, das heißt um ehrlich zu sein, ich bin normal mit euch ehrlich hier, das ist es für mich nicht unbedingt das allererste, wo ich weiß, okay, da ist mein Herz zu Hause. Ich weiß, dass es richtig ist, dass es gut ist. Und hin und wieder taucht es vielleicht noch hier so in so Gebetsabenden von der Evangelischen Allianz hier in der Stadt auf. Aber so wirklich auf dem Herzen haben, geschweige denn den Überblick zu haben, was im Rathaus in Stuttgart, in Brüssel und in Berlin so los ist. Und trotz all dem, was da vielleicht so an Frage mit drinsteckt, bekommen wir hier das so mit, zu sagen, hey, wir beten für unsere Regierenden. Weil ganz ehrlich, was kann denen Besseres passieren, als dass du und ich, dass wir für sie beten? Also, dass sie selber Jesus kennenlernen, das auf jeden Fall noch. Halleluja, das würde ich jedem wünschen, der in diesem Gebäude hier hängt. Aber abgesehen davon, was kann denen Besseres passieren, als dass Christen für sie beten? Und das Ding ist ja, Paulus sagt hier, betet auf die auf ganz unterschiedliche Arten. Und er nennt mindestens drei Arten. Mit Bitten, Halleluja, das verstehe ich noch am ehesten von diesen dreien. Dass diese Menschen Weisheit haben, mitten in diesen fetten Entscheidungen. Wir bitten für sie, dass sie Jesus kennenlernen. Wir bitten um Klarheit für das, was gerade dran steht. Das zweite, was er nennt, ist Flehen. Ich weiß nicht, ob du in deinem Leben schon mal eine Situation gehabt hast, wo du für jemanden, der dir wichtig ist, gefleht hast. Und im Krankenhaus sitzt und nicht weißt, was hinter dieser Tür zum Behandlungsraum gerade passiert und du nicht rein kannst. Da kommt vielleicht Flehen her, weil dein Herz dran hängt, was dort passiert. Das ist nicht mein typisches Verhältnis zu Politik. Vielleicht eins auch nicht. Wenn doch, helf mir es zu sehen. Und da sagt Paulus, boah, diese Haltung zu haben, von Herzen an diesen Menschen im Gebet dran zu sein, zu sagen, Herr, erbarm dich über die, die hier Verantwortung tragen. Wir halten sie da immer wieder hin. Und mindestens so wild und merkwürdig, wie das Flehen ist, vielleicht das Danken. Keine Ahnung. Das ist irgendwie auch das, was Politiker am wenigsten bekommen. Also entweder kriegst du Druck von deinem politischen Gegner, wirst medial irgendwie auseinandergenommen, oder dann gibt es noch die Satire, wie die Heute-Show, die ich persönlich auch ganz gern gucke, wo man dann hier Politiker und ihre Entscheidungen auch humorvoll hops nimmt. Aber Dankbarkeit ist irgendwie auch nochmal eine eigene Dimension. Sagen, hey, es ist ungewohnt für Politiker, aber wir danken Gott für ihren Einsatz, für die Mühe, für die Bereitschaft, für dieses Land hinzustehen. Das ist eine ganz andere Reaktion als das, was man typischerweise mit diesen Menschen in diesem Gebäude, das hier so im Hintergrund angedeutet ist, macht. Und er sagt, dieses Gebet hat auch ein Ziel. Dieses Gebet für diese Menschen hat ein Ziel. Vers 2b heißt es, damit wir ungestört und in Frieden Leben führen können, durch das Gott in jeder Hinsicht geehrt wird und das in allen Belangen glaubwürdig ist. Je nach Übersetzung kommt Paulus hier, der das schreibt, vielleicht auch ein bisschen egoistisch rüber. Bei Elberfelder heißt es, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen. Auf gut Schwäbisch, damit wir unsere Ruhe haben. So könnten wir es doch im ersten Augenblick verstehen. Wir beten für unsere Regierende, damit wir unsere Ruhe haben. Und vielleicht sind es gefühlt manchmal auch ganz naheliegende Gründe für politische Stabilität und Frieden zu beten. Damit es uns gut geht, damit wir unsere Ruhe haben, damit deutsche Unternehmen wieder stabil performen und laufen, damit unsere Kinder, Enkel, Urenkel ein gutes Zuhause haben, damit deine Geldanlage für die Rente gut performt, gut leistet und nachher eben hier genug da ist für deine Zeit nach der Arbeit. Es könnte viele Gründe geben, um für Politiker zu beten. Und die genannten sind nicht unbedingt schlechte, aber das, was Paulus als ein Ziel hier nennt, warum für Ruhe beten, ist nochmal ein anderes. Er betet um Ruhe mit dem Ziel, dass in dieser Ruhe, dass die Christen, dass die Gemeinde ganz viel Kapazität und Möglichkeiten hat, ihren Glauben an Jesus zu teilen und ein Leben zu führen, das für ihre Nachbarn, für ihre Kollegen, für die Freunde glaubwürdig ist. Wir beten für unsere Regierenden, das ist Gottes Wille und so geht er weiter. In dieser Weise zu beten ist gut und gefällt Gott, unserem Retter. Denn er will, dass alle Menschen gerettet werden und dass sie die Wahrheit erkennen. Es gibt nämlich nur einen Gott und es gibt auch nur einen Vermittler zwischen Gott und den Menschen, den, der selbst Mensch geworden ist, Jesus Christus. Er hat sein Leben als Lösegeld für alle gegeben und hat damit zu der von Gott bestimmten Zeit den Beweis erbracht, dass Gott alle retten will. Das ist dieser tiefe Grund. Gott schenkt dem Kaiser Weisheit und bringt unserem Land Frieden. Das ist dieser Grund dahinter. Das ist diese ideale Ausgangslage, damit Menschen Jesus kennenlernen. Und jetzt könnte es sein, du hast so innerlich ein bisschen diese zynische Rückfrage auf gut Deutsch: Sind Regierende einfach nur nützliche Trottel für ein missionarisches Anliegen? Sind es einfach nützliche Idioten dafür, damit Menschen Jesus kennenlernen? Das wäre ja eine mögliche Rückfrage, die du stellst, wenn du das so hörst. Nee, sie sind nicht nur nützliche Trottel. Gottes Herz schlägt für die Regierenden, wie es für alle tut. Vers 4, alle sollen gerettet werden. Und aus Römer 13 haben wir das gelesen, Gott gibt uns mit dem Staat, eigentlich soll dieses Konstrukt die Aufgabe haben, dass das Zusammenleben von Menschen möglich macht. Dass Gutes belohnt und Böses bestraft wird, das ist sein Ziel damit. Und diese Leute brauchen Weisheit für ihren Job. Und Weisheit, zu wissen, was wirklich gut ist, das finden sie am Ende des Tages bei Gott, nicht bei sich selber. Unsere Aufgabe, das ist es, für diese Menschen zu beten. Und so beten wir für konkrete Leute. Für die fünf Nasen zum Beispiel. Vielleicht kennst du den einen oder die andere davon. Genau, es ist diese Riege hier von Lokal bis zu diesem Ort namens Atlantis, ja, nein, Brüssel, wo was auch immer liegt. Sagen, es beginnt mit unserem Bürgermeister, mit Stefan Belz. Ob du immer seiner politischen oder weltanschaulichen Meinung bist, steht nicht zur Diskussion erstmal, sondern Paulus sagt es den Christen in Ephesus und genauso dir und mir, eure lokal verantwortlichen Leute, betet für die. Hier ein Stück daneben hier, dieser sympathische Herr mit dem weißen Haar, Winfried Kretschmann, Ministerpräsident. Dann hier in der Mitte, Marcel Bjalatz, ist der Direktkandidat hier so für den Landkreis Böblingen im Bundestag. Hier der hochgewachsene Sauerländer, unser sehr wahrscheinlich Bundeskanzler, bis hin zu Brüssel, Ursula von der Leyen. Leute, die auf unterschiedlichen Ebenen Verantwortung für uns tragen. Ob du sie bis ins Detail hinein magst, ob du ihre politischen Ansichten magst, ob du ihre Lebensführung magst, steht nicht zur Diskussion. Muss man alles gut finden, was sie tun? Nein. Und doch bekommen wir das so dick und deutlich gesagt, es ist gut, für diese Leute zu beten. Das Problem eben ist, sie tauchen nicht jeden Tag irgendwie vor deiner Nase auf. Außer du wohnst in der Achalmstraße, dann hast du die Chance, dass du hin und wieder mal einen Bürgermeister siehst, ja? Wie der hier mit dem Fahrrädle oder mit dem Wasserstoffauto ins Geschäft fährt. Ja? Das ist eine Möglichkeit. Und ich habe mir gedacht, das wäre cool, euch hier einen kleinen Zettel mitzugeben. Das ist mit diesem Gedanken, hey, wir beten für unsere Regierenden. Ja? So, guck mal, einmal rechts, einmal links. Ups. Vielleicht sagst du, ja, der hat wirklich ein Auto, das mit Wasserstoff fährt. Ich weiß es aus verlässlicher Quelle, aber das ist heute eigentlich nicht. Ich hoffe, dir bleibt was anderes von heute im Kopf hängen als die Art und Weise, was der Kerl fährt. Das Ding ist, du hast jetzt gehört, dass es Sinn macht, dass es von Gott her gut ist. Du hast jetzt vielleicht nochmal neu halb vertraute bis semi-vertraute Gesichter vor der Nase, die entweder ganz nah geografisch bei dir wohnen und arbeiten oder um Welten weit weg in irgendeinem anderen europäischen Land zu Hause sind gerade. Jemand hat mal gemeint, rausgehen ist wie aus dem Fenster gucken, nur krasser, ja. Und für Leute zu beten, ist wie zu hören, dass es gut ist, für sie zu beten. Nur krasser. Und somit lade ich euch ein, am Ende dieser Predigt einfach kurz zu viert zusammenzustehen, kurz nochmal in Bewegung zu bekommen, Kreislauf hochzufahren, eure Körperhaltung hochzufahren und für diese Leute mit mir zu beten. Und dann am Schluss bete ich einfach nochmal laut hörbar ein Amen. So, Abfahrt. Jesus, wir halten dir diese Menschen hin, die Verantwortung übernehmen, mit denen wir hier und dort übereinstimmen oder hier und dort auch überhaupt nicht übereinstimmen. Wir halten sie dir vor die Nase, wir halten sie dir hin, befehlen sie dir an, bitten um Weisheit, bitten um Kraft, bitten um Durchhalten in einer Welt, die so polarisiert ist, in der neben der inhaltlichen Arbeit Politiker so viel mit dem Medialen hin und her haben, wo es richtig harter Job ist, diese Tätigkeiten zu tun. Wir bitten dich um das Wunder, dass diese Menschen dich kennen und lieben lernen. Dass die, die dich kennen und lieben, zum Segen für andere werden, auch über ihre Partei- und Koalitionsgrenzen hinaus. Dass du wirkst im Leben dieser Menschen und sie dich finden. Dass sie uns gut vorstehen mit aller menschlichen, weltanschaulichen Begrenztheit, die da drin steckt. Und wir bitten dich darum, dass ein Land, das stabil ist, dass es uns Platz und Ruhe gibt, um unseren Glauben zu teilen und wir staunen dürfen, was du tust. So halten wir diese Menschen dir hin und bitten dich, dass du dich ihnen erbarmst. Amen.